Cristiano Ronaldo hat natürlich eine enorme Reichweite und er steht ja auch als Sportler und mit seinem Denken und mit seinem Handeln für etwas. Auf der anderen Seite ist das Bild natürlich durch die Netzwerke gegangen und hat natürlich auch eine riesen Audience für den Sponsor auf der anderen Seite erzielt.
Hallo zum Scalable Capital Podcast. Bei der Fußball-EM stehen wir kurz vorm Finale und die Olympischen Spiele in Tokio sind auch nicht mehr weit weg. Bei beiden Sportereignissen begegnen wir als Zuschauer börsennotierten Firmen, die als Sponsoren auftreten. Darunter sind bekannte Marken wie Coca-Cola oder auch Airbnb, aber auch Firmen, mit denen wir als Verbraucher direkt weniger in Kontakt kommen. Thema unserer heutigen Folge ist, was bringt eigentlich Sportsponsoring, speziell börsennotierten Unternehmen, wie gut lässt sich der Erfolg messen und wie verändert die Corona-Pandemie das Sponsoring? Das frage ich heute Jan Thelen von Nielsen Sports. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Analyse und Beratung im Sportgeschäft. Hallo Herr Thelen.
Hallo, grüß Sie.
Herr Thelen, Sie haben ja schon in verschiedenen Positionen rund ums Sponsoring gearbeitet. Sie waren unter anderem beim SV Werder Bremen. Heute sind Sie Vice President Business Relations bei Nielsen Sports. Diese Corona-Situation mit zwei so großen Sports-Events ist für Sie wahrscheinlich in dem Sinne auch ein bisschen neu, oder?
Ja, auf jeden Fall. Verschiebung von Groß-Events, da bedarf es schon wirklich Dingen wie einer internationalen Pandemie, um solche Groß-Events zu verschieben. Welche Auswirkungen das am Ende haben wird, müssen wir mal abwarten. Aber es ist in der Tat gerade eine herausfordernde Situation für das gesamte Sport-Business.
Also wir haben zwei große Veranstaltungen, die um ein Jahr geschoben wurden und die letztlich stattfinden, aber anders als einfach eigentlich mal geplant, nämlich auf jeden Fall mal mit deutlich weniger Zuschauern in den Stadien. Was für Auswirkungen hat denn dieses neue Setting?
Also grundsätzlich bleibt es erstmal abzuwarten, was jetzt nach der Pandemie passiert und wie sich Sponsorings oder beziehungsweise Events auch verändern werden. Ich denke, es werden Veränderungen auf jeden Fall geben. Was wir sehen, sind auf jeden Fall deutlich gestiegene Überprüfungen hinsichtlich Strategie und Passung von einzelnen Themen. Also die Marken, die dort aktiv sind, aber auch die Veranstalter machen sich schon sehr, sehr tiefgehende Gedanken, wie zukünftig Dinge weiterentwickelt werden können und vielleicht auch angepasst werden können, die halt ja in der Vergangenheit gang und gäbe waren und normal mitgelaufen sind.
Wie wichtig sind denn die Zuschauer im Stadion überhaupt zu den Millionen, die jetzt vor den Bildschirmen sitzen? Ja, wir hatten ja, glaube ich, auch schon in der letzten Bundesliga-Saison ja das Phänomen, dass dann bei Sky oder der Sportschau die Zuschauerzahlen gestiegen sind.
Ich glaube, jeder von uns, der schon mal so ein Groß-Event besucht hat, ob es jetzt ein Spiel in der Bundesliga ist oder eine WM im Beachvolleyball oder was auch immer, der weiß natürlich, dass es eine andere Erfahrung ist, wenn man vor Ort ist und das natürlich viel, viel emotionaler und intensiver ist. Dementsprechend wollen die Leute ja auch gerne diese Großveranstaltung besuchen und wollen natürlich auch in die Stadien und in die Arenen, weil das Erlebnis auf jeden Fall ein anderes ist. Im Vergleich zu denen, die vor dem TV-Bildschirm am Ende sitzen, ist es natürlich nur ein geringer Teil. Was wir jetzt gesehen haben im Rahmen der Pandemie ist, dass sich die Zuschauerzahlen, Sie haben es gerade angesprochen, deutlich erhöht haben, was die TV-Reichweite angeht. Aber auch in sonstigen Kanälen, Medienkanälen ist mehr Interesse da. Man muss aber auch dann schauen, um wie viel hat sich das Ganze dann gesteigert. Sind es nur diejenigen, die sonst an jedem Spieltag in den Stadien gewesen wären? Oder ist ein deutlich höheres Interesse dort gewesen? Für Marken, die in diesem Umfeld aktiv sind, ist natürlich die Brand Experience vor Ort immer ein ganz wichtiger Aspekt, rund um ein Fußballspiel, eine Marke anfassbar zu machen mit einer Promotion oder ähnlich. Noch intensiver ist es vielleicht auch auf einem Musikfestival, ne, wo sie wirklich dann mal 3-4 Tage die Leute in einem abgegrenzten Areal bespielen können und eine Marke deutlich positionieren können. Was TV-Reichweite aber als solches angeht, ist das natürlich der größte Teil, der natürlich mit reinspielt, wenn wir uns mal die Mediazahlen angucken und natürlich auch die Effekte beziehungsweise die Werte, die Marken dadurch erzielen.
Also es heißt, ich erreiche natürlich über die Bildschirme viel mehr, aber die wenigeren, die vor Ort sind, da kann unter Umständen der Effekt meines Sponsorings stärker sein, weil die direkt emotional mit mir als Marke, als Unternehmen irgendwie in Kontakt kommen.
Genau, das ist das Markenerlebnis. Ich habe natürlich eine ganz andere Möglichkeit, wenn ich mit jemandem mal 3-4 Tage miteinander verbringen kann und ihn kontinuierlich in dieser Zeit mit Mehrwerten versorgen kann. Ne? Ein schönes Beispiel hat zum Beispiel die Marke Melitta gehabt, die auf vielen Festivals unterwegs gewesen ist und sogenannte Chill-Out-Areas dort zur Verfügung gestellt hat. Man konnte einen Kaffee trinken, man konnte sein Handy laden, man hatte WLAN. Also so, ich nenne es mal die neuen Grundbedürfnisse in unserer Generation, die dort befriedigt wurden. Und da sehe ich eine Marke natürlich in einem ganz anderen Feld, als wenn ich nur eine klassische TV-Werbung sehe. Das ist aus unserer Sicht halt auch der große Vorteil, den gewisse Marken oder Partnerschaften im Sport- und Entertainment-Bereich halt auch mit sich bringen.
Jetzt nehmen wir zum Beispiel so ein Unternehmen wie Adidas, die sind jetzt mit Blick auf die EM nicht nur der Lieferant des offiziellen Balls, sondern rüsten auch den DFB aus. Der DFB bekommt jährlich 70 Millionen dafür, dass sie in den drei Streifen auftreten. Und da ist natürlich die Frage, so lohnt sich das und wie kann ich das denn messen?
Also grundsätzlich werden diese Unternehmen solche Invests nicht tätigen, ohne das vorher sehr gut kalkuliert und analysiert zu haben. Also das ist auf jeden Fall klar. Gerade bei diesen Summen, und das ist auch das, was wir immer sagen, je höher die Summen, desto wichtiger ist die detaillierte Planung. Aber Sportler und Vereine oder eine Nationalmannschaft sind ja am Ende auch Botschafter einer Marke. Ne? Und eine Marke, wie Sie haben gerade Adidas angesprochen, ist natürlich immer mittendrin beim Spiel, bei den Themen, die dort auf dem Spielfeld passieren. Also ein personenbezogenes Sponsoring, enger können sie ja gar nicht mit ins Geschehen kommen. Und natürlich hat das Ganze auch einen gewissen Einfluss auf das Thema Bekanntheit, auf die Sympathie, ne, und auch auf das Thema Relevant Set. Kann ich dadurch eine Kaufentscheidung beeinflussen? Und da sind solche Marken natürlich auch daran bestrebt, dabei zu sein. Und je erfolgreicher ein Sportler ist, desto größer ist dann auch die Reichweite beziehungsweise die Audience, die er anspricht. Und die Marke ist natürlich immer mittendrin und kann zudem über eine Partnerschaft noch hervorragenden Content für sich gewinnen, der wiederum für Marketingzwecke variabel eingesetzt werden kann. Und wenn man mal so einen Sportartikel Hersteller nimmt, wir haben es gerade das Thema Fußball, haben Sie angesprochen, dann zählen natürlich auch sicherlich der Abverkauf von entsprechenden Trikots dazu. Ne? Wie viele Trikots können über so eine Partnerschaft dann auch wiederum in Umsatz konvertiert werden? Also da sind schon viele Dinge, die dort berücksichtigt werden und deshalb macht es auch natürlich hochgradig Sinn und deshalb ist der Wettbewerb um die besten Mannschaften beziehungsweise die besten Sportler ja nicht umsonst sehr, sehr groß, weil das natürlich absolut große Effekte hat. Wenn man sieht, die Reichweiten, die Einzelsportler mittlerweile haben, ein Ronaldo, ein Toni Kroos hat, glaube ich, gerade fast 27, 28 Millionen Follower. Dann im Vergleich dazu nehmen wir mal die Bild ich glaube, so ungefähr 650.000 Follower. Das ist schon ein Riesenunterschied und auch eine Riesenaudience, die sie da erreichen können, ne?
Ja, es wird ja dann manchmal auch so die Rechnung aufgemacht und jetzt sind mehr mit von Nike ausgestattete Teams sind weitergekommen als von Adidas. Hat es dann wirklich einen messbaren Einfluss über die kurzfristigen Trikotverkäufe hinaus, wie weit eine von mir unterstützte Mannschaft in einem Turnier kommt?
Also wir sehen ja auch, wie wichtig Zahlen, Daten, Fakten im Rahmen von solchen Sponsorships oder Partnerschaften sind. Und das ist ja auch das, wo wir unterstützen. Also Unternehmen wie Adidas und Nike werden auch noch weit darüber hinausgehen und sehr, sehr große Marketing-Effectiveness-Modelle entsprechend aufstellen, um genau zu kalkulieren, wie entsprechende Eventualitäten aussehen bei Sieg und Niederlage, Anzahl der Mannschaften, wen brauche ich, wer hat welche Reichweiten. Also das werden diese Unternehmen in jedem Fall machen.
Wie weit geht denn aus Ihrer Beobachtung raus dann wirklich der Effekt von Sponsoring jetzt mal mit Blick auf börsennotierte Unternehmen? Platt gesagt, habe ich als Anleger was davon, wenn ein Unternehmen, dessen Aktie ich besitze, Sportsponsoring betreibt und wenn deren unterstützte Sportler erfolgreich sind?
Die direkten Effekte sind natürlich schwierig. Also nur weil ein Einzelsportler mal erfolgreich ist oder eine Mannschaft erfolgreich ist, glaube ich nicht, dass dort die Börsenkurse dann entsprechend so riesig steigen oder das so große messbare Effekte hat. Nichtsdestotrotz ist messbar, dass das Messen sehr, sehr wichtig. Je nach Dimension können da tatsächlich auch Sachen gemessen werden, also wie zum Beispiel Dimensionen wie Reichweite eines Engagements, die Resonanz auf das Engagement und die Reaktion, die sich dann bestenfalls im Kauf des Produktes beziehungsweise der Marke widerspiegelt. Solche Dinge können durchaus gemessen werden und da hat sich auch der Markt in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Also wir begleiten Unternehmen halt mit entsprechenden ROI-Modellen, wo halt je nachdem, wie die Bedürfnisse sind, entsprechende Zahlen, Daten, Fakten erhoben werden und dann auch dort einfließen. Effekte zum Beispiel auf Brand Equity oder Relevance Set lassen sich in den angesprochenen Zielgruppen durch entsprechende Marktforschung nachweisen. Darüber hinaus arbeiten wir auch mit Marketing-Effectiveness-Modellen, wo sich mit ausreichender Datenlage die Effekte auf den Umsatz abbilden lassen und so auch zum Beispiel eine Marketing-Mix-Planung besser gestalten lässt. Aber der Effekt auf den Börsenkurs, ich glaube, das sind Themen, da muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen und da muss auch ein Unternehmen halt viele Mannschaften haben, die sehr, sehr viel, sehr, sehr erfolgreich sind, dadurch den Umsatz steigern und dann sind das eher die nachgelagerten Effekte, die dann diesen Kurs beeinflussen.
Bei der Fußball-EM haben wir auch Bandenwerbung gesehen, beispielsweise von chinesischen Unternehmen. Richtet sich so eine Werbung eher ans europäische oder chinesische Publikum?
Also ich würde sagen, in erster Linie an das europäische Publikum, um da natürlich auch entsprechende Märkte zu öffnen und eine Bekanntheit zu steigern und über diese Bekanntheit dann eine Sympathie für die Marke zu erzeugen. Also dieser Sympathietransfer vom Fußball, das, was wir alles lieben auf die Marke, ist ja auch nachweisbar, dass man Marken durchaus positiv damit aufladen kann. Und dann geht es am Ende darum, natürlich hier auch Geschäftsfelder zu erschließen, wo man die Produkte in den Markt bringen kann und abverkaufen kann. Natürlich mit Sicherheit zum Teil auch auf den eigenen chinesischen Markt, aber zum großen Teil auch auf den europäischen Markt. Und da hat man auch bei entsprechenden Bekanntgaben, die Euro ist ja mehrheitlich in Europa sichtbar, natürlich ein globales Interesse besteht, aber die großen Zahlen, Sichtbarkeitszahlen sind dann auch in Europa, zieht das auf den europäischen Markt ab, um hier Marktanteile entsprechend zu bekommen.
Wie ist die Logik bei einem Unternehmen zum Beispiel wie Cisco, ne? Netzwerkausrüster? Irgendwie habe ich in meiner Arbeitswelt möglicherweise mit deren Produkten zu tun, aber die sind mir ja als Verbraucher nicht so als Marke direkt präsent, außer wenn ich Aktien von einem B2B-Unternehmen besitze. Wie sieht da die Sponsoring-Logik aus? Warum machen die sowas?
Ja, da gibt es verschiedene Punkte, warum man als Non-Consumer-Marke Sponsoring betreiben sollte. Also zum einen das Thema der Bekanntheit ist natürlich ein wichtiges Thema. Bekanntheit und auch dadurch den Marktwert steigern, also den Brand Equity. Je bekannter ich bin, desto mehr Wert bekommt natürlich auch eine Marke. Das hat zum Teil vielleicht auch im B2B-Bereich vertriebliche Zwecke, dass ich diese Marke durchaus präsentieren kann und auch vor Ort Einladung aussprechen kann, Events besuchen kann mit potenziellen großen Partnern. Dann auch das Thema Recruitment, ein immer wichtig werdendes Thema im Sponsoring, das Unternehmen interessant zu machen für zukünftige Arbeitnehmer. Dann gibt es auch Themen wie CSR und Haltung, also über Sport versuchen mit diesem Vehikel Sponsoring oder Partnerschaften die eigene Haltung vielleicht einer großen Audience vorzustellen und einen gewissen Purpose auch damit darzustellen. Themen wie Standortmarketing sind auch sehr, sehr wichtig, dass ich nicht nur Arbeitskräfte und so weiter, Förderungen aus der Region beziehe, wo ich niedergelassen bin, wo ich produziere, sondern dass ich der Region auch etwas wiedergebe. Und natürlich auch das Thema Kooperation im Rahmen von Partnerschaften, ne? Also da gibt es verschiedenste Beispiele, dass vielleicht ein Pakethändler, der gar nicht im B2C-Bereich aktiv ist, aber die gesamte Merchandising-Abwicklung und den Versand komplett für einen Club macht und so zum Beispiel da halt auch entsprechendes Geschäft erzielt. Auch da gilt es wieder, sowas sauber zu planen und sich eine Strategie zu erarbeiten, mit der man dann dort reingeht, anstatt einfach nur zu sagen, okay, ich gehe jetzt in Partnerschaft ein, der Rest wird sich dann schon entwickeln.
Jetzt haben Sie schon ja auch die Reichweite von Einzelsportlern, wie zum Beispiel Toni Kroos angesprochen. Ein Fall, über den man ja im Zusammenhang mit der Fußball-EM jetzt noch sprechen muss, ist auf jeden Fall ja die Pressekonferenz, auf der Cristiano Ronaldo, der 300 Millionen Follower auf Instagram hat und wohl durch seinen Vertrag mit Nike auf Lebenszeit angeblich bis zu 1 Milliarde US-Dollar kommt, Cola-Flaschen aus dem Bild gerückt hat. Ja, und es gab dann nochmal einen Fall, Paul Pogba hat Bierflaschen aus dem Bild gerückt. Wie beurteilen Sie Chancen und Risiken denn von Einzelsportlern für ein Unternehmen, die dann durch so eine einzelne Handlung ja schon auch nach draußen Signale senden können?
Ja, Sie haben es gerade angesprochen, der Cristiano Ronaldo hat natürlich eine enorme Reichweite und er steht ja auch als Sportler und mit seinem Denken und mit seinem Handeln für etwas und das hat er natürlich dort klar deutlich gemacht, dass er auf gewisse Getränke verzichtet, qua seines Lebensstils. Ist natürlich für den Sponsor, der viel Geld investiert für ein Partnership, in dem Moment ja nicht so schön, weil das natürlich auch zum Teil natürlich auch ein negatives Bild auf den Sponsor werfen kann. Auf der anderen Seite ist das Bild natürlich oder diese Szene natürlich durch die Netzwerke gegangen und viral gegangen und man hat es so oft gesehen und hat natürlich auch eine riesen Audience für den Sponsor auf der anderen Seite erzielt. Ich glaube, dieser Effekt, dieser einmalige Effekt des Wegstellens war für den besagten oder die besagten Sponsoren in dem Moment vielleicht äußerst unglücklich und natürlich auch unglücklich für eine solche Partnerschaft mit einem großen Verband. Nichtsdestotrotz, bei dieser Einmaligkeit wird der Effekt aus unserer Wahrnehmung nicht so groß sein. Und ich glaube, der Kurs von Coca-Cola hat sich auch sehr schnell erholt. Aber die Medialität ist da gewesen. Man müsste diesen gesamten Case, um ihn endgültig bewerten zu können, müsste man ihn komplett analysieren. Natürlich schauen, okay, welche Reichweite hat das Ganze dadurch erzielt? Was steht dagegen an negativen Effekten? Vermag ich an dieser Stelle nicht einzuordnen oder zu bewerten.
Glauben Sie denn, dass solche Themen generell künftig stärker Relevanz bekommen werden? Sie haben davon gesprochen, dass man sich Partnerschaften künftig möglicherweise genauer anschaut, wie gut die denn passen. Und gerade so Themen, die gerade gesellschaftlich en vogue sind, ja, gesunde Ernährung, Umweltschutz, da sind ja Firmen mittlerweile viel stärker angreifbar oder werden auch angegriffen. Und auch ein Sponsoring-Engagement birgt ja immer gewisse Gefahren. Glauben Sie, dass auch das ein Punkt ist, der stärker in die Planung künftig einfließt?
Also nicht nur künftig, solche Themen werden natürlich immer wieder berücksichtigt in entsprechenden Gesprächen. Und natürlich birgt ein Einzelsponsoring eines Sportlers eine höhere Gefahr als das Sponsoring einer ganzen Mannschaft oder eines Events. Ne? Also gerade das Thema Doping hat ja in den letzten 30 Jahren, ich glaube, die Tour de France läuft ja auch gerade, hat natürlich immer wieder zu entsprechenden Diskussionen geführt. Und Sie können sich sicher sein, und das kann ich auch aus meiner Erfahrung in der Branche sagen, dass diese Themen in den Verträgen ganz klar benannt sind und es natürlich auch entsprechende Klauseln hierzu gibt. Nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite haben natürlich Einzelsportler und wenn wir Cristiano Ronaldo uns anschauen, eine riesige Reichweite und diese Reichweiten bieten natürlich auch eine sehr, sehr große Chance. Also man muss das immer gut abwägen, in welche Richtung man da gehen möchte. Aber am Ende die Anzahl der Fälle, die es in den letzten Jahren gab, sind dann natürlich doch eher überschaubar und am Ende überwiegen da die Vorteile einer großen Reichweite dem, was vielleicht dort als Gefahr gegenübersteht. Aber nichtsdestotrotz muss man sowas in der Planung auf jeden Fall berücksichtigen und natürlich auch in entsprechende Möglichkeiten haben, relativ zügig darauf reagieren zu können.
Wenn Sie jetzt noch eine Prognose abgeben können, Sportsponsoring in 3 Jahren, was wird ein Punkt sein, der sich bis in 3 Jahren am stärksten in dem Feld verändert hat? Wird es weniger geben, wird es mehr geben, wird es Dinge geben, die generell anders sind als heute?
Also ich glaube ehrlicherweise, dass das Thema Sponsoring sich weiterentwickeln wird, beziehungsweise Partnerschaften werden sich weiterentwickeln, werden noch intensiver genutzt, noch tiefer geplant, besser geplant auf die Zielstellung, die sie erreichen sollen. Natürlich wird es immer zwischendurch auch wieder Partnerschaften geben, wo ein gewisses, ich sage mal in Anführungsstrichen, Mäzenatentum dann mit einhergeht oder halt die Ziele nicht so klar sind. Aber Sponsoring wird sich weiterentwickeln, weil halt auch, und das haben wir in den letzten Jahren gesehen durch das Thema der Digitalisierung, viel, viel mehr Möglichkeiten zustande gekommen sind, wie man Partnerschaften entsprechend ausgestalten kann. Es gibt heute schon komplett digitale Partnerschaften, also die überhaupt nicht mehr auf das Thema einer Vor-Ort-Kommunikation via Bande oder Trikot abzielen, sondern ganz klar in gewissen Kanälen, auf gewisse Kanäle fokussiert sind. Die Anzahl der Touchpoints durch Sponsoring oder in diesem ganzen Feld Sponsoring ist deutlich gestiegen. Also es gibt mehr Möglichkeiten, um sich dort zu betätigen, mehr Inhalt. Deshalb glaube ich, dass Partnerschaften in diesem ganzen Bereich Sport und Entertainment sich deutlich weiterentwickeln werden in den nächsten Jahren, weiterhin bestehen bleiben. Und wenn wir dann diese Corona-Phase einmal komplett überwunden haben, sich dann auch noch deutlicher positionieren können als Alternative im Marketing-Mix. Also aus unserer Sicht ist es so, wir sagen ganz klar, dass sich jedes Unternehmen oder jede Marke einmal mit diesem Thema auseinandersetzen sollte. Der gute Mix macht es am Ende. Und da darf Sponsoring oder beziehungsweise Partnerschaften in Sport und Entertainment dürfen da auf jeden Fall einen entsprechenden Anteil haben und sollten auch quasi so genutzt werden. Ich habe schon mal gesagt, das ist dann so ein bisschen die Sahne und die Kirsche auf dem Kuchen namens Marketing-Mix.
Okay, dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank für die Einschätzung zum Thema Sportsponsoring, wie sich's verändern könnte oder auch wird. Jan Thelen von Nielsen Sports.
Vielen Dank.
Und an unsere Zuhörer, danke für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal im Scalable Capital Podcast.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage-, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der Erläuterung der erbrachten Dienstleistungen. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Internetseite.